Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Das war's, Preußen, titeln Annalena Scholz und Tobias Timm im Feuilleton der Zeit. Und sie meinen, der Wissenschaftsrat empfiehlt in seinem Gutachten, das am Montag offiziell vorgestellt werden soll, die Stiftung Preußischer Kulturbesitz aufzulösen. Denn die ist ein bürokratisches und deshalb nicht sehr erfolgreiches Ungetüm. Die Besucherzahlen der staatlichen Museen gelten gegenüber der internationalen Konkurrenz längst als peinlich gering. 4,2 Millionen in allen Berliner Museen zusammen, 9,6 allein im Louvre, schreiben die beiden Zeitautoren und befürworten die empfohlene Überführung der Megastiftung in 4 eigene Stiftungen. Der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Hermann Partzinger, habe die Wahl, die Auflösung der Stiftung und seines Jobs zu bekämpfen oder mitzugestalten, analysieren Annalena Scholz und Tobias Timm und folgern, es wäre das endgültige Ende Preußens zugunsten seiner Museen und Bibliotheken. Für Andreas Kilb von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ist das ein Wunschtraum für bessere Zeiten. Wer aus einer Stiftung 4 mache, brauche dann auch 4 Präsidenten, 4-mal Leitungsstäbe, Pressesprecher und so weiter. Das koste. Aber dieses Geld ist nicht mehr da, schreibt Kilb mit Blick auf die aufgenommenen Schulden zur Abfederung der Corona-Folgen. Das Geld für die Umbenennung der Berliner U-Bahn-Station Mohrenstraße sollte aber noch aufzutreiben sein. Der Senat habe allerdings die Berliner Verkehrsbetriebe, kurz BVG, zurückgepfiffen, berichtet Thomas Schmid in der Welt über das, was er eine Farce nennt. Die BVG wollte nämlich die Station in Glinka-Straße umbenennen. Michail Iwanowitsch Glinka, ein russischer Komponist aus dem 19. Jahrhundert, sei aber ein glühender Nationalist und ein Antisemit gewesen, klärt Schmidt auf und belegt das. Es sei ein schwieriges Geschäft, Bahnhöfe, Straßen oder Plätze nach historischen Personen zu benennen. Denn die meisten von ihnen werden unseren Maßstäben nicht mehr gerecht, können das auch nicht werden. Sie schleppen den Geist und den Ungeist ihrer Zeit mit, schreibt Schmid. Es bringt nichts, wenn wir versuchen, die Straßenschilder, an denen wir täglich vorbeilaufen, so zu gestalten, als liefen wir an uns selbst und unserer Fortschrittlichkeit vorbei. Von versuchter politischer Korrektheit zur aufgezwungenen. Da haben wir es also, das Muster, nach dem in Zukunft deutsche Filme entstehen sollen, schreibt, ebenfalls in der Welt, Hans-Georg Rodeck entsetzt. Er meint die neuen Richtlinien der Filmförderung Hamburg-Schleswig-Holstein. Demnach sollen sich Filmemacher, die dort Fördermittel beantragen wollen, erst fragen, greift die Geschichte eins oder mehrere der nachfolgend genannten Themen direkt auf? Unter anderem Alltag in der dritten Lebensphase, Hautfarbe bzw. People of Color, sexuelle Identitäten und sozioökonomischer Status. Eine andere Frage lautet, werden Figuren erzählt, die Menschen mit Behinderung darstellen? Rodeck hat sich nun den Spaß gemacht, die seiner Meinung nach wichtigsten deutschen Filme der letzten Jahre daraufhin zu testen, ob sie dem neuen Geist, der durch diese Filmförderung weht, entsprochen hätten. Lara, 0 Punkte. Es sei denn, man entdeckte in der Titelheldin die Verkörperung der dritten Lebensphase. Aber das wollen wir Corinna Harfuch nicht antun. Der Junge muss mal an die frische Luft. 0 Punkte. Es sei denn, man sähe den Film als soziologische Studie über kleine moppelige Jungen. Und Victoria, 1/2 Punkt. Für diverse sozioökonomisch zweifelhafte Gestalten, die aber in Berlin völlig normal sind. Die Überschrift zu Rodecks Artikel lautet: Ein guter Film ist nicht politisch korrekt.